Verdammt lang her, verdammt lang her, dass wir uns gehört haben. Ja, wir haben tatsächlich eine Woche ganz frech ausgelassen, sprechen heute aber über das Thema Medfluencer in Social Media, denn die bekommen gerade einen riesigen Abriss, wer so ein bisschen die Social Media und Netzwerke verfolgt. Und genau darüber sprechen wir aber nach dem Intro. Bis gleich.
1 RTW2, kommst du mal über Draht?
Komm mal über Draht, der Podcast mit Hanna Gabriel, Luna Komnik und Luis Teichmann.
Ja, herzlich willkommen zum Komm mal über Draht Podcast. Es ist mal wieder Podcast-Zeit und erstmal müssen wir uns entschuldigen. Wir haben nämlich tatsächlich eine Woche ausgelassen. Das war allerdings planerisch nicht möglich, dass wir uns da zusammen gecallt haben. Luna fängt jetzt ihr Studium an, es wird also zeitlich immer schlechter. Und da sind wir schon beim ersten Punkt. Ich kann nämlich heute nur eine Person begrüßen, nämlich den Hanna. Hanna, wie geht's dir?
Moin, mir geht's gut. Ja, es ist ein bisschen blöd gelaufen die letzten Wochen bezüglich, wer mal dabei ist, wer nicht dabei ist. Jetzt ist eine ganze Folge ausgefallen. Aber ich denke, da werden wir gleich in der Folge einiges erklären können und ein bisschen für Klarheit sorgen können. Ansonsten freue ich mich, dass wir heute wieder zusammengefunden haben, auch wenn Luna jetzt nicht dabei ist. Die sitzt gerade, soweit ich weiß, bei der Einweisung bei ihrem neuen Arbeitgeber. Da auf jeden Fall ganz viel Spaß an Luna.
Was Einweisung? Ich glaube, dass sie ihren ersten Tag hat bei der Uni, ehrlich gesagt, oder? War das nicht
so? Ich glaube, so teils, teils, ne?
Ah.
Nee, nicht Uni, nee, das ist nicht Uni. Ich meine, dass sie mir erzählt hat, dass sie irgendwie Einweisungen hat und dass sie dann so ein bisschen 1, 2, 3 Stunden noch mit auf dem RTW sitzt und dann nach Hause geht, soweit ich verstanden habe.
Ah, okay.
Aber lass mich da auch nicht, lass mich da nicht komplett für bare Münze nehmen. Das kann ich dir jetzt nicht genau garantieren. Jedenfalls haben wir beide zusammengefunden.
Wir haben zusammengefunden und können direkt schon traurige Nachrichten für die fleißigen Hörer verkünden, denn wir werden nach der heutigen Folge, nachdem wir eine ausgelassen haben, uns in eine Sommerpause verabschieden. Es beginnen ja jetzt bald die Sommerferien und natürlich auch für uns. Und dann können wir diese Zeit nutzen, nochmal in uns gehen, Themen nochmal erarbeiten, beziehungsweise auch selber mal Urlaub machen und gewisse Projekte vorantreiben. Denn so ein Podcast nimmt ja viel Zeit ein. Und ihr kennt das vielleicht noch von Retterview, da haben wir ja auch Sommerpausen gemacht und so eine kleine Weihnachtspause. Insofern, ihr habt dann die Chance, Folgen aufzuholen, wenn ihr erst heute einschaltet. Und genau, wir haben uns heute, wir wissen, das Thema Bedarfsplanung steht auf unserer Liste. Und das wollen wir euch eigentlich auch nicht schuldig bleiben. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich einfach alleine eine Vorlesung halte zu diesem Thema. Das ist nämlich sehr komplex, aber es passieren aktuell super viele Dinge parallel. Und deswegen wollen wir das natürlich auch mitnehmen. Denn ein Video von Marvin Wildhage ist online gegangen. Stimmt's, Hanna?
Das stimmt. Es ist ein Video von Marvin Wildhage online gegangen und man muss sagen, schon vor dem ersten Video, das online gegangen ist, gab es ja einen Verdacht innerhalb unseres Teams, denn es kam eine Mail rein, mehrere Mails, aber eine ganz besonders. Und das war zum einen das Nasophon und zum anderen ging es um Hirosh Vira. Und zu diesem Zeitpunkt waren wir uns alle nicht so im Klaren, was da genau passiert. Aber dass irgendwas nicht stimmt, das wussten wir schon. Und so kam es, dass Luna und ich dann nach der Podcastaufnahme, ich glaube, das war die Folge, wo wir alleine aufgenommen haben. Da warst du, glaube ich, auf dem Schiff. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Mhm.
Da haben wir uns nochmal, also da ging dann der Call selber ging dann länger als der Podcast und dann haben wir uns hingesetzt und zusammen dieses Briefing durchgelesen. Und dann ist uns aufgefallen, irgendwas stimmt hier nicht. Und zwar, es stimmt soweit nicht, als dass die Firma, die uns da schreibt, soweit nicht existiert. Die Adressen, die da angegeben werden, das sind immer so Coworking Spaces für so Briefkastenfirmen im ehesten Sinne. Und die Bilder der Rezensionen, das muss ich sagen, habe ich am ersten Tag nicht erkannt, dass es Marvin ist. Aber es war, was ich erkannt habe, war dieser Typ aus dem Ösi-Video und dieser Typ aus der Schokoladenfabrik. Also dieser Junge, ich weiß nicht, wie der heißt. Vielleicht hast du den
Charlie?
Film geguckt. Ja, das ist nicht Charlie. Das ist so ein Typ, der irgendwie wohl in diesen Schoko-Dings fällt. Und dann,
ah, okay.
Ich weiß nicht, ich habe den Film nie geguckt, aber ich habe eine Reverse-Search bei Google gemacht und dann war mir klar, es ist Marvin Wildhage. Nur war es so, ihr habt alle gecheckt, das passt nicht zusammen, aber ihr habt alle nicht daran gedacht, dass Marvin uns wirklich verarscht haben könnte. Also ihr habt schon gecheckt, okay, das passt nicht, das nehmen wir auf jeden Fall nicht an, das ist Quatsch. Aber ihr meintet, naja, dass es Marvin ist, denke ich mal nicht, es ist irgendeine Scam-Firma aus... Schieß mich tot. Man kriegt ja 1000 Anfragen am Tag, die genau so Temu und bla und hier und da und irgendwelche Leute ohne Namen, die dir einfach schreiben, ob du nicht Werbung für ihre Produkte machen willst. Und so lief das dann erstmal ein paar Tage, bis das erste Video von Marvin hochkam. Und wir die ersten Hinweise aus dem Briefing im Video wiedergefunden haben. Das war dann damals noch das mit Alina Wahlbrunn, ne?
Genau, da muss man vielleicht anfangen. Und Marvin Wildehage hat ja, der ist dafür bekannt auf YouTube, vielleicht kennt der ein oder andere Hörer ihn nicht, dass er so zum einen Grenzen austestet. Zum Beispiel hat er rein formal einen Doktortitel, obwohl er niemals einen Doktor gemacht hat. Den hat er sich erschlichen und er zeigt immer so unter dem Deckmantel des Journalismus Schwachstellen im System auf. Ganz groß war dieses Doktorthema. Ich habe einen Doktor, wo ich gar kein Doktor bin. Den hat er sogar im Perto drin stehen. Dann hat er, glaube ich, sogar das Bundesverdienstkreuz. Dann bei der Europameisterschaft hat er es geschafft, durch alle Sicherheitskontrollen durchzukommen und dann auf dem Platz zu stehen als Maskottchen. Wurde er, glaube ich, auch noch verurteilt zu irgendeiner Geldstrafe. Und solche Sachen macht er. Zum anderen macht er aber auch solche Prank-Sachen mit Influencern im Allgemeinen und ist relativ bekannt damit geworden. So Influencer werben für jeden Scheiß und hat denen dann irgendeine Scheiße angedreht. So Beauty-Influencern, die haben es beworben und dann bekommen die Beauty-Influencer meistens Shitstorm. Und dann hat er sich jetzt die Medfluencer-Bubble vorgeknüpft und das in einer dreiteiligen Videoserie. Er begann im Prinzip mit einer Fake-Krankheit, die es so nicht gibt. Postvirale nasale Hypersensibilität, ja. Keine Ahnung was. Und hat sich da auf Alina Wahlbrunn gestürzt und sie das bewerben lassen. Und Alina Wahlbrunn, muss man sagen, Doc Alina ist sowieso schon immer in der Kritik gewesen, weil sie immer so sagt, ja, ich bin Ärztin, ich werde Ärztin, Studentin der Medizin, bla bla bla. Aber de facto einfach nicht Ärztin ist. Sie hat absichtlich, da sind wir wieder beim Thema, ihre Approbation nicht abgeholt, damit sie entsprechend nicht den Regeln der Bundesärztekammer unterliegt und ihre komischen Produkte bewerben kann, diese ihre Marke, und hat auch teilweise wirklich fragwürdige Aussagen getroffen zu gewissen Themen. Und man merkt halt, bei ihr geht's darum, dass sie Ärztin ist für sie ein Lifestyle-Titel und sie hat null Interesse daran, am Patienten Medizin zu machen.
Ja.
Und die hat dann entsprechend, sie hat auch schon von Jasper Iskemal einen Abriss bekommen, weil man sie offensichtlich auch Fake-Bilder verwendet hat von ihren vermeintlichen Formulatur-Stories. Und jetzt war es so, dass sie entsprechend diese Fake-Krankheit beworben hat, als hätte sie die tatsächlich sogar im Studium gehört. Also sie hat dann wirklich so erzählt, als hätte sie davon im Studium gehört und ja und hier und ihr kennt das vielleicht, dieses Gefühl, wenn die Nase noch zu ist und so weiter und so fort. Und dafür hat sie wirklich den kompletten Abriss bekommen. Also das sind sämtliche Medien, Boulevardblätter aufgesprungen. Sie wurde in Social Media komplett von links nach rechts gezogen. Und sie tut mir schon fast leid.
Ja.
Das ist dieses David- und Goliath-Phänomen, glaube ich. Auch wenn Goliath im Recht ist, man verbündet sich dann irgendwie emotional immer mit David. Und mir tut das schon leid, dass sie halt immer das Fettnäpfchen trifft. Und dann halt das immer auch so ausgeht. Jetzt gab es ein paar Influencer, die haben sich dann, zum Beispiel Kim Schiele und noch ein paar andere, haben sich dann für sie, Metin
hat sich da auch noch, glaube ich,
für sie positioniert und gesagt, ja, das war ein Fehler, bla bla bla, aber jetzt hetzt sie mal nicht so. Die haben dann wiederum auch einen Abriss bekommen von Kevin ITS.
Und übrigens,
also es ist einiges.
Laut ja? Kevin hat sich auch unser Freund Marcel Wilhelm dazu geäußert. Also das
Genau, Marcel Wilhelm hat das in den Kommentaren natürlich sich dann da, dann hat er von Marcel irgendwie einen Drauber bekommen, dann ging es ihm auf einmal wieder ganz schlecht und also da ist viel passiert direkt, da ist wirklich eine Bombe eingeschlagen in Medfluencer-Welt, dann hat sich ein Chefarzt gemeldet, der kranke Kinder sonst versorgt, der meint, hier wegen euren Fake News gehen die Leute zu spät ins Krankenhaus, also ganz wild, aber man muss sagen, ich will mich jetzt hier nicht als den Propheten deklarieren, habe ich alles so in meiner Keynote da zum Thema Desinformation durch Medfluencer genau so schon positioniert gehabt. Vor 3 Monaten habe ich gesagt, genau das sind die Gefahren. Die Leute verhindern notwendige medizinische Behandlung und Maßnahmen aufgrund von Fake News. Das ist ganz, ganz ein riesig schlimmes Problem. Und das predigen wir ja in so vielen Podcast-Folgen schon.
Nein, man muss dazu sagen, das Einzige, was mir sauer aufstößt, ist, dass erst ein virales Video entstehen muss, damit Leute wie Alina outgecallt werden. Dass Alina aber schon vor Monaten und ich weiß nicht, ob sogar vor einem Jahr oder irgendwie sowas war, in einem Podcast gesagt hat, dass oder der Aussage zugestimmt hat, dass wir in einem Gesundheitssystem nur krank gehalten werden, damit es weiter Geld gibt und so, als werdende Ärztin. Darüber spricht niemand. Ne? Das ist jetzt erst wieder hochgegangen, nachdem all die Kritik an ihr stattgefunden hat, dass sie diese Aussage mal getroffen hat. Aber auch das wird mir zu wenig thematisiert. Also es ist nicht, mein Hauptproblem ist nicht, dass sie Werbung für etwas gemacht hat, wofür sie keine Werbung hätte machen sollen. Das ist blöd. Aber das ist erstmal, ja, ich weiß nicht, durch die Werbung ist per se jetzt, also das ist halt ihre fehlende Recherche und so, aber durch die Werbung ist per se jetzt erstmal niemand zu Schaden gekommen. Sie hat nicht irgendwie gesagt, ja, trinkt irgendwie das und das, damit es euch besser geht oder so. Ne, das muss man einfach mal kurz so festhalten. Aber, dass sie Aussagen trifft und das Vertrauen der Bevölkerung oder zumindest der Hörerschaft, die das gehört hat, potenziell in das Gesundheitssystem nimmt, um irgendwie polarisierende Aussagen zu treffen oder um in irgendeiner Art und Weise eine Agenda zu pushen, das finde ich sehr fragwürdig. Und da muss ich sagen, das finde ich fast noch fragwürdiger als alles andere, was sie gemacht hat. Und das ist etwas, was wirklich einer Approbation zumindest so im Wege stehen sollte, im Sinne von, wir gucken mal, was sie noch so gesagt hat. Weil das geht nicht. Noch als Studentin, ohne wirklich jemals medizinisch was geleistet zu haben, ohne vorherige Ausbildung und Berührungspunkte mit dem Gesundheitssystem, solche Aussagen zu treffen, finde ich höchst fragwürdig. Also
das wird mir auch viel zu sehr normalisiert, ehrlich gesagt. Ja. Wir reden ja immer so lustigerweise über den nur Rettungssanitäter. Aber das sind nur Medizinstudenten.
Ja.
Also nur Medizinstudenten, die mittlerweile sich die sich inszenieren als Ärzte. Dass Leute das nicht mehr unterscheiden können.
Das sind Cosplayer.
Und ja, aber wirklich. Mit Stethoskop um Hals, im Kasak und hier und da, dass der Laie nicht mehr unterscheiden kann, ist das jetzt ein Arzt? Und da möchte ich nochmal sagen, ein Studium der Medizin selbst befähigt noch gar nicht dazu, dass man irgendeine Aussage zu Patienten treffen kann oder wie Behandlungsmethoden sind. Ich habe es, glaube ich, schon beim letzten Mal erzählt. Ich stand letztens im Aufzug, weil wir eine Verlegung hatten. Dann kam so ein Tross Assistenzärzte rein, dann stand dann da der Oberarzt und die haben dem Fragen gestellt, als du hast richtig gemerkt, die lernen jetzt erst nochmal, wie überhaupt internistische Intensivmedizin funktioniert. Lernen die jetzt erst. So, was macht man denn da? Ach so, ja, fleißig am Mitschreiben. Und er dann so groß, schön, spurig am Erzählen. Und also nur weil man ein Medizinstudium abgeschlossen hat, hat das nichts damit zu tun, dass man weiß, wie man Patienten behandelt oder sämtliche Nebenwirkungen oder sonst was einschätzen kann. Also da möchte ich nochmal darauf hinweisen, das Facharztstudium, das ist das, was einen letztlich zum Arzt macht. Und das ist ein echt langer Weg.
Ja.
Und
es ist ja kein eigenes Studium, ne? Es ist Facharztausbildung.
Sozusagen. Nein, also die Facharztprüfung dann letztlich, aber natürlich in dem Sinne Studium, als dass du praktisch ein Studium hast am Patienten dann. Und da lernst du ja erst dein ganzes Handwerkszeug. Und auch das ist wichtig, wenn man dann zum Beispiel Hausarzt werden möchte, muss man auch erstmal durch dieses ganze Assistenzarztding durchgehen. Ne? Also auch wenn man bei Hausärzte manchmal so ein bisschen vielleicht herzieht oder sonst irgendwas. Also dieser Facharzt, der ist, das ist ein richtig, richtig langer Weg.
Ja.
Und das sollte auch jeder anstreben. Und erst dann kann man eigentlich sagen, wenn man Facharzt ist, dass man wirklich sicher und zuverlässig am Patienten arbeiten kann, dann bekommt man ja in der Regel auch meist eine Oberarztstelle, wenn die Klinik das frei hat. Und dann ist man ja im Prinzip so die erste Ansprechstelle für alle, wenn es irgendein Thema gibt in der Klinik. Deswegen, aber dass sie diese Medizinstudenten, wie die sich dann teilweise, wie die auftreten, so wo ich mir denke, außer ein bisschen Formulatur habt ihr ja gar keine Expertise so mit Patienten. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu dir als Notfallsanitäter, der ja tagtäglich mit Patienten arbeitet, Medikamente gibt auf Basis eben seiner freien Heilkunde und freie Heilkunde, auf Basis eben seiner 2a-Maßnahmen.
Ich wollte gerade sagen, freie Heilkunde,
das ist ja geil.
Verrückt.
Und ab dafür. auf Basis seiner Heilkunde, die er machen kann. Und das ist ja überhaupt nicht zu vergleichen. Und das finde ich wirklich wild.
Also man muss dazu sagen, auch ich bin ja für mich, ich sehe mich auch weiterhin als Notfallsanitäter und stelle mich auch nur mit denen auf eine Stufe. Ne? Also ich maße mir nicht an, auch sowohl in der Formulatur als auch im PJ später oder auch jetzt einfach im täglichen Arbeiten als Notfallsanitäter mich mit Ärzten auf einer Stufe zu stellen. Ne? Also ich habe schon ein bisschen durch das Studium angeeignetes Wissen, was ich natürlich irgendwie, was den Notfallsanitäter manchmal auch übersteigt, aber nichtsdestotrotz befähigt mich das nicht zu mehr als das, was ich bin. Und immer dann, wenn man irgendwie was abschließt und die nächste Stufe erreicht, also sollte ich irgendwann mal Arzt sein, dann bin ich natürlich Arzt so und bringe die Vorerfahrung mit, die ich da als Notfallsanitäter sammeln durfte. Und die wird mir sicherlich auch, zumindest in meiner Anfangszeit, ordentlich Vorteile bringen gegenüber jemandem, der das vielleicht nicht hat und gleichzeitig mit mir anfängt. Aber man muss einfach sagen, wie es ist. Du lernst in deiner ärztlichen Ausbildung wirklich dein Handwerk erst, wenn du dein Grundstudium, dein Medizinstudium, dein sechsjähriges abgeschlossen hast, dein drittes Staatsexamen abgeschlossen hast und anfängst als Arzt zu arbeiten. Weil erst dann bist du irgendwo auf dich allein gestellt. Du machst irgendwie Dienste, Nachtdienste, wie auch immer, mit einem Hintergrund, natürlich, den du jederzeit anrufen kannst, aber es ist schon gelebte Praxis, dass man eher sagt, schau mal, was du alleine hinkriegst und wenn nichts mehr geht, dann rufst du mich an, dann komme ich auch, aber erstmal bist du für dich und sozusagen spielst du den Alleinunterhalter und das ist natürlich auch das, was dir am meisten für deinen Weg mitgibt, ne? Muss man einfach sagen, weil wenn du jetzt im Studium bist, dann sollst du auch, keine Ahnung, du gehst eine Arterie legen oder so, ne? Machst du, aber du weißt immer, da guckt jemand drauf und wenn ich einen falschen Schritt mache, dann ist sofort jemand da, der sagt, nee, pass mal auf, mach das mal so und so. Was gut ist, klar, weil stell dir mal vor, du machst das alleine und legst da irgendwie Quatschkram, dann infizierst du im Zweifel einen Patienten oder so. Das ist halt wichtig, dass da Supervision geschieht, aber ich möchte, dass der Bürger auch weiß, wenn wir als Medizinstudenten im Internet auftreten, dass wir eben auch nur Medizinstudenten sind. Das ist wichtig. Die Differenzierung ist so wichtig, weil man uns mehr zutraut, als wir wirklich können. Und das resultiert auch darin, dass auch ich ständig medizinische Fragen in meinen DMs bekomme, in irgendwelchen Fragerunden bekomme, persönlich gestellt bekomme und ich immer wieder sagen muss, Leute, ich berate euch nicht medizinisch. Das ist nicht meine Aufgabe. Nicht als Medizinstudent, aber auch als Arzt gibt es keine individuelle Medizinberatung im Internet. Das passiert nicht. Jeder, der das macht...
Oh, da folgt aber mal so Kandidaten wie der Hausarzt oder so. Im TikTok-Livestream, was ich da schon gesehen habe, da stellt irgendeiner eine Frage und er dann, ja, das könnte das und das sein, wo ich mir denke, Bruder, wie unseriös willst du als Arzt auftreten? Also du kannst doch nicht einfach hier durch einen TikTok-Livestream irgendwie ferndiagnostizieren. Aber wir sehen, bevor wir abdriften, es gibt da verschiedenste Probleme und Herausforderungen und dann gab es ein zweites Video. Nachdem dieser Abriss gegen diese ganze Medfluencer-Bubble kam, gab es, ja.
Kurz bevor du weitermachst, ich muss den David an dieser Stelle in Schutz nehmen. Also ja, diese Livestreams und so, da kann natürlich sein, aufgrund dessen, dass es ein Livestream ist, dass man sich da mal in Aussagen verhaspelt oder so. Aber ich muss sagen, der David oder auch hier der Arvind, das ist der Dermatologe, der Hautarzt to be, das sind schon zwei eher von den seriöseren Kandidaten. Da muss ich schon mal kurz eine Lanze für die beiden brechen. Aber da gibt es deutlich Schlimmere. Da gibt es auch Leute, die gar keine medizinische Ausbildung haben und sowas machen. Und das ist halt das, wo ich mir sage, naja, lass das mal.
Ja, jedenfalls gab es dann ein zweites Video und da ging es dann um ein Nasophon. Übrigens auch etwas, wofür wir angefragt wurden. Wir wurden nämlich gefragt, ob einer Hiroshira Badebomben, der andere Nasophon haben möchte. Und das soll angeblich die Nasenflügel trainieren, bla bla bla, und eben auch gegen diese postnasale Hypersensibilität-Geschichte, postvirale nasale Geschichte da helfen, gegen diese Fake-Krankheit. Und das hat dann ein Physiotherapeut beworben und ja, der hat den Shitstorm locker genommen. Der hat dann im Prinzip einfach mal gesagt, ja, ich bete für euch und Gott ist mit mir. Und das war dann so sein Statement zu dem Thema. Und dann gab es ein drittes Video und da kamen wir dann ins Spiel. Denn es war so, ich bin ja auf dieses Kreuzfahrtschiff und dann hatte ich nur von Carmen, also einer Social Media Managerin, die bei uns arbeitet, gesehen, irgendwas mit Badebomben. Und ich dachte mir, schaffe ich nicht, brauche ich nicht, habe das gar nicht weiter beachtet. Und bin dann aufs Schiff gegangen und dann schrieb mir Hanna, Luis, das ist doch safe, Marvin Wildhage. Und dann habe ich es mir nämlich erst angeguckt. Und dann ging das so langsam das Rattern los, so Hiroshvira, spreng deine Viren weg, also bodenlose Anspielung auf Hiroshima. Mhm. Dann dachte ich mir, ja, es kann sein, habe ich es bei ChatGPT durchgejagt, da muss ich sagen, bin ich sehr enttäuscht von ChatGPT, der nämlich diese ganzen Bezüge und Zusammenhänge nicht gefunden hat, also der fand es auch überhaupt nicht seriös, aber kam jetzt nicht auf Marvin Wildhage, obwohl ich mehrfach danach gefragt habe. Und dann war es eben so, dass ich mir dachte, ja gut, irgendwas Fake-mäßig wird es ja sein, weil unter der E-Mail-Adresse antwortet immer wer anders und keine Ahnung. Und dann habe ich einfach ein Video aufgenommen auf dem Kreuzfahrtschiff im Zimmer und habe dann quasi so gesagt, hey, wer auch immer das ist, Marvin, was weiß ich. Da hatte ich noch so eine scheiß Herpeslippe. Mhm. Meinte ich so, gegen die Lippe hat es mir leider nicht geholfen, aber zumindest ein bisschen Spaß gehabt. Und leider hast du uns nicht bekommen und das liegt dann daran, dass wir seriös sind, bla 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 bla. Und das hat er dann lustigerweise mit in sein Video auch reingenommen. Und ja, ich wurde zwar als Manager betitelt, warum auch immer, aber ja, der Dank muss man dazu sagen. Robert hat es ja direkt geleakt. Also Robert saß auf dermaßen heißen Kohlen. Schon beim ersten Video meinte, mich hat er auch im Schirm gehabt, mich hat er auch im Schirm gehabt. Der kam direkt um die Ecke so. Aber ja.
Da haben wir uns ja nochmal vor ein paar Tagen besprochen, als dann das dritte Video rauskam. Und so, ganz ehrlich, da müssen wir jetzt auch mal was zu sagen. Wir haben uns, also Robert, ja, der hat sich natürlich gleich geäußert. Aber das war dann natürlich aus dem Zeitpunkt, wo es, das hatte schon eine Brisanz, aber es war noch nicht, diese Endstufe an Brisanz war noch nicht erreicht und wir wussten auch noch nicht, was kommt. Und das ist irgendwie, an dem Punkt waren wir selber noch zwar involviert, klar, aber wir waren noch so ein bisschen Zuschauer und haben auch irgendwie die Spannung gehabt, was passiert da jetzt noch und so. Und bevor wir dem das jetzt versauen, bevor wir dem da jetzt voll in die Karten reingucken lassen und so und irgendwer, der da vielleicht gemeint ist, auch frühzeitig sozusagen sich da aufspielen kann und ihm die Show nehmen kann, warten wir nochmal ein bisschen ab. Und dann ist der Tag gekommen, an dem das dritte Video online kam und habe ich Luis geschrieben, ich sage, Luis, wir müssen da jetzt mal irgendwas machen, dass wir, die Leute erwarten da sozusagen auch ein Statement, weil die haben uns oder dich ja gesehen und wissen ja, dass wenn du gemeint, also du gezeigt wirst, dass wir dann irgendwie alle auch gemeint sind, muss man mal was zu sagen und dann hat sich Luis da nochmal was einfallen lassen mit einem Video. Und genau, damit ist für uns ja die Sache erstmal abgeschlossen, per se, die Geschichte. Aber ich finde, dass da definitiv noch ein paar Worte zu verloren werden müssen. Und das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, und das ist auch ganz wichtig für mich, sicherlich, wenn man ein paar Jahre dabei ist, in diesem Social-Media-Game und seine Zahlen vorweist, dass das Geld natürlich dann irgendwie auch zu einer also dass da Geld reinkommt, das ist ja keine Frage. Aber ich möchte, dass man weiß, also bei mir zum Beispiel so, und das möchte ich jetzt auch ganz offen sagen, ich verdiene wirklich nicht, also das ist im Prinzip bei mir jetzt aktuell ein Minijob-Niveau, was ich nebenbei verdiene. Und zwar ganz genau deswegen, dass ich nicht alle Anfragen annehme und dass ich irgendwie nicht das Geld vor die Seriosität stelle. Und das ist etwas, was man auch berücksichtigen muss, wenn man Leute sich im Internet anschaut, wenn man irgendwie den Content von Menschen ausschaut. Es ist nicht falsch, Videos mit Werbeinhalten zu schalten, denn natürlich muss sich das irgendwo refinanzieren. Man gibt Geld für Equipment aus, man gibt Geld für Kameras, Lichter und so weiter und so fort aus. Aber wenn man Werbung schaltet, dann muss man gucken, dass man nicht für etwas wirbt, was man eigentlich selber gar nicht vertritt. Und ich bin mir sehr sicher, dass all diese Menschen, die in diese Falle getappt sind, auch eine Doc Alina eingeschlossen, wahrscheinlich nicht dafür geworben hätten, wenn sie der Sache mega auf den Grund gegangen wären und gesehen hätten, wofür oder woher das kommt oder ne, was da wirklich an Werbeinhalten steht. Wahrscheinlich sind diese Menschen vom Geld gelockt worden. Die haben da ihre Aufgaben nicht richtig gemacht und ich würde Gott nicht sagen, dass das dumme Menschen sind oder so. Ich meine, das sind ja alles irgendwo...
Das ist nett.
Ja, aber ist ja so. Das sind ja irgendwo alles studierte Menschen, irgendwie mit einer Ausbildung, also die, ob das jetzt von Medicine X Care war, das ist, glaube ich, die Pflegerin von den beiden gewesen, aber auch die ist ja an sich, also deren Content ist ja per se nicht schlecht. Also ich habe da mal auf die Seite geguckt, das ist ja kein verwerflicher Content, das war alles hochseriös. Aber da ist eben denen der Fehler unterlaufen und ich denke, dass da irgendwann, und auch das ist ein Aspekt von Social Media, den man unbedingt beleuchten muss, da kommen Steuern auf einen zu, da kommen Ausgaben auf einen zu, da kommen laufende Kosten auf einen zu. Man muss natürlich all das irgendwie stemmen können. Und sicherlich ist so eine Werbeanzeige etwas, was einem auf diesem Weg hilft und was irgendwie dann Budget bereitstellt, um solche Kosten auch stemmen zu können. Und ich glaube, dass je nachdem, wie groß die Not ist bei manchen Creatern, dann vielleicht auch die Rücksicht dann oder diese Recherche, die man betreiben muss für etwaige Werbeunternehmen oder Firmen, wie auch immer, dann etwas geringer oder bis irgendwie komplett rausfällt auch tatsächlich, weil man sagt, okay, das wird schon passen. Es kam dann vielleicht irgendwie von dem jeweiligen Manager dann weitergeleitet und dann hat man gedacht, gut, das wird schon passen, wenn der mir das weiterleitet und dann macht man das einfach. Ne? Also ich will die nicht in Schutz nehmen, weiß Gott nicht, aber ich möchte, dass da einfach der Aspekt persönliche Situation, Gelddruck und vielleicht auch Probleme, die einen in diesem Moment davon abgehalten haben, da richtig Recherche zu betreiben, eine Rolle spielen. Und Marvin, das muss man auch sagen, hat es sehr geschickt gemacht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Luis. Es hieß ja, als diese Mail reinkam, hieß es, du musst bis Mittwoch mir ein fertiges Video geschickt haben. Und es war schon Donnerstag der Woche davor. Also das heißt, du hast ganz bewusst, wurde dir so ein Zeitdruck gemacht, dass wenn du das annehmen möchtest, du gar keine Zeit hast, außer ich nehme das Video auf und schicke es los, weil ich muss ja auch gucken. Also normalerweise würdest du dir ein, zwei Tage Zeit dafür nehmen, da eine Recherche zu betreiben, zu gucken, gerade wenn du die Firma nicht kennst und erstmal, ne, wer ist das überhaupt? Aber die Zeit wurde dir ja genommen, dadurch, dass da ein Zeitdruck künstlich erschaffen wurde, damit du gar nicht erst auf die Idee kommst, da zu recherchieren. Also das muss man sagen, hat er ja auch aus seinem Video rausgelassen, aber es ist vielleicht gar kein unwichtiger Aspekt. Ne, dass da.
Ja, stimmt schon. Andererseits hast du ja dann dieses Ding erstmal zugeschickt bekommen. Und da hast du ja dann auch noch Möglichkeiten zu sagen, ich mach's nicht mehr.
Ja.
Also hast dann dieses Nasophon in der Hand, da kommst du dir da vielleicht schon völlig blöd vor, merkst, was soll das überhaupt bringen? Oder keine Ahnung, diese Badebombe, die dann zerfällt irgendwie. Also es gab ja viele Punkte, wo du sagen kannst, ja, okay. Und ich gebe dir recht, natürlich, am Anfang steht halt wirklich, okay, die Leute sagen, also, ich meine, gut, ich will jetzt nicht ihr absprechen, dass sie nicht vielleicht Badebomben wirklich liebt und gerne badet, aber am Ende des Tages sagen die Leute, ja gut, ich habe es jetzt, also ich sag halt immer, wer einen Rettungsdienstler, Creator oder so, buchen möchte, der muss dafür in Anführungsstrichen, das soll jetzt gar nicht so abgehoben klingen, aber der muss tief in die Tasche greifen, denn er zahlt allein schon dafür, dass er kauft sich dieses Vertrauen, das die Leute in die Person haben, durch das Auftreten in Uniform oder sonst irgendwas, das kauft er. Der geht ja ganz bewusst hin und denkt sich, boah, das wäre cool, wenn so ein Rettungssanitäter, weil dem glauben die Leute das doch, wenn der das vermarktet. Oder wenn das eine Ärztin macht, dem glauben die Leute das doch. Und deswegen aus meiner Sicht ist das schon extrem hohe Eintrittspforte, bis man überhaupt eine Kampagne machen kann. Und wenn man dann für sich selber sagt, okay, na ja, gut, komm, ich nehme alles mit, was ich kriegen kann, dann nehme ich halt auch Badebomben mit, weiß ich jetzt nicht. Kann man jetzt so und so sehen. Andererseits muss man sagen, sie hat ja nicht wirklich gesagt, dass das Viren wegsprengt oder sonst was. Also die Aspekte hat sie rausgelassen. Sie hat gesagt, die Haut fühlt sich weicher an. Ich weiß nicht, wenn sie wirklich drin gebadet hat, kann man ihr das nicht absprechen. Das war ja Schokolade oder Nutella. Ich hätte es eher krass gefunden, wenn sie dadurch eine massive Hyperglykämie entwickelt, durch dieses in Nutella-Baden und sie dann einfach Marvin verklagen kann. das wäre nämlich wild gewesen. Aber ja, ich muss halt sagen, okay, ich sehe das bei ihr jetzt gar nicht so dramatisch, muss aber auch sagen, ja gut, mein Niveau liegt da jetzt nicht, dass ich sage, Badebomben, okay, also bei mir ist halt wirklich so, wenn ich das privat nicht nutzen würde oder nutze, dann mache ich es auch nicht.
Richtig so. Also ich meine.
Und es gibt auch Sachen, zum Beispiel Y-Food, bin ich ganz offen. Habe ich ja monatelang eine Kooperation mit gehabt. Und dann riefen die mich an und sagten, ja, wir sind jetzt bei Nestle übrigens drin. Habe gesagt, okay, Kooperation beendet. Ich kaufe es mir aber ehrlicherweise trotzdem noch privat. Aber ich würde es niemals mehr bewerben, weil ich halt weiß, da ist jetzt Nestle drin. Ne? Also das ist etwas, das nutze ich privat. Ich würde es aber einfach nicht bewerben.
Ich hatte auch tatsächlich eine Kooperation mit Y-Food zu meiner Anfangszeit. Aber da wurden mir auch nur Produkte zugeschickt. Also ich habe jetzt kein Budget dafür bekommen oder so. Und habe es dann aber auch irgendwann beendet. Erstmal, weil ich so viel Y-Food gar nicht essen konnte oder trinken konnte, wie ich bekommen habe. Und zweitens, weil das auch tatsächlich mit Nestle irgendwann zur Sprache kam. Das wusste ich. Das ist der Unterschied. Du wächst an deinen Aufgaben. Anfangszeit meiner Social Media, ich wusste nicht mal, dass die bei Nestle sind. Ich habe Y-Food gesehen. Ich habe das als Riesenehre empfunden, dass ich mit Y-Food zusammenarbeiten durfte. In meiner Anfangsära, in der ich will jetzt nicht kleinreden, aber ich glaube, ich hatte 3.000, 4.000, 5.000 Follower. Ne? Also es war wirklich ein ganz kleiner Nischen-Creator und war natürlich super glücklich, dass ich dann so eine wirklich große Anfrage von einer Firma, die ich selber zu dem Zeitpunkt auch mehr konsumiert habe als jetzt, muss ich sagen. Und dann nehme ich das natürlich, also da habe ich das in meinem damaligen Sein natürlich einfach angenommen. So, heutzutage steht da eine ganz andere Recherche hinter. Und ich muss auch sagen, dankbarerweise machen das jetzt ja mittlerweile auch Leute mit, die in einem Office sitzen, die da wirklich deren Arbeit oder Hauptarbeit darin steckt, diese Kooperationsanfragen auch zu bearbeiten. Und ich kann mit riesen Vertrauen reden, mit diesen beiden Menschen, die das machen, dass ich genau weiß, wenn da jetzt eine Anfrage von denen weitergeleitet wird oder so, dass da schon die Recherche gelaufen ist oder zumindest noch läuft. Und so lastet nicht dieser ganze Druck auf mir. Das ist natürlich aber auch etwas, was nicht alle Creator haben. Und selbst wenn sie es haben, nicht in der gleichen Sorgfalt betrieben wird, wie es bei uns betrieben wird. Das ist ja eine Sache, die man auch denen den anderen Creatoren lassen muss. Ne? Also es gibt viele, die verwalten sich selber. Es gibt viele, die verwalten sich durch Managements, deren die nach etwas anderem oder nach etwas anderen Wertekatalogen arbeiten, sagen wir es mal so. Auch ich hatte mal ein Management, ich will jetzt nicht schlecht über die reden, aber da war der Wertekatalog einfach ein anderer, als er jetzt bei Madwork Media ist. Ne? Also da sehen natürlich die Leute auch immer, wo ihre eigene Tasche am besten sich füllen lässt, und damit lässt sich natürlich ordentlich die Tasche füllen, wenn man da solche Anfragen bearbeitet. Ne? Und deswegen, ohne da jetzt Leute, ich weiß nicht, wie ich die Worte wählen soll, ohne da Leuten auf den Schlips zu treten, aber ich glaube, die Message ist angekommen, denke ich mal.
Ja. Ja, das war jedenfalls das große Beben, das es in der Madfluencer-Welt gab. Und dann haben sich natürlich auch viele dazu geäußert und so. Und ja, dann kamen auch so viele um die Ecke. Ich weiß nicht, Jones Rules hat ja irgendwie ein Video hochgeladen, wo er dann meinte, ja, ich wurde nicht erwischt, aber es war übrigens nicht so, dass das mein Management war, sondern ich bin der Schlauste gewesen in der Kette. Also fand ich ein bisschen merkwürdig, sein Video. Ich habe die Kommentare verfolgt, die fanden es dann auch ein bisschen strange, teilweise die Leute. Und ja, in der YouTube-Szene hat das auch eingeschlagen wie eine Bombe. Da hat, glaube ich, auch mehrere große, Saschka und wie sie alle heißen, haben da Videos zugemacht. Könnt ihr euch ja mal anschauen, wenn ihr möchtet. Ansonsten gibt es natürlich auch so ein paar schwarze Schafe des Rettungsdienst-Influencer-Daseins, die sich dann wieder auftun. Ich hatte letztens ein Video, das hatte ich in meinem Twitch-Livestream erzählt, ein Video immer auf meiner For You-Page von einer Dame, die im RTW saß und sagte, keiner redet darüber, wie viel Bullshit man eigentlich im Rettungsdienst fährt und bla und bli und blub. Und ist jetzt völlig irrelevant, ob sie jetzt Retzern oder Notzern ist, ich weiß es gar nicht.
RS ist sie.
Aber, was denn?
Das glaube ich RS.
Aber ich denke mir dann so, das denke ich mir mittlerweile bei jedem Beitrag, wo ich irgendjemanden sehe, der jung ist, im Rettungsdienst fährt und sich über die Einsätze beschwert. Also erstmal finde ich das überhaupt nicht cool, das Bullshit zu nennen. Bin ich überhaupt gar kein Fan von. Weiß auch nicht, wie man darauf kommt, so öffentlich über Einsätze zu sprechen. Das sind Leute, die haben Hilfe ersuchen. Das kann man doch nicht Bullshit nennen. Und zum anderen muss ich sagen, ich verstehe nicht so ganz, also sorry, ohne ihr zu nahe treten zu wollen, sieht aus, als würde sie seit 2-3 Jahren im Rettungsdienst arbeiten.
Sie ist tatsächlich 28 Jahre alt. Also sie ist, ich habe geguckt.
Ach ja.
Ja, ist gar nicht so jung. Wie lange
aber
sie das macht, weiß
ja
ich nicht.
So, es ist ja nicht so, als wenn das Probleme wären, die gestern erst aufgeploppt sind. Also wenn man sich mal mit seinem Berufsbild, das man anstrebt, auseinandersetzt, dann wird man feststellen, die Leute, die werden mir sagen, dass ca. 90% der Einsätze keine Patienten sind, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Und dann werde ich feststellen, dass es Konzepte gibt, wie man mit niedrig priorisierten Einsätzen umgeht. Man wird feststellen, dass es in den Großstädten viel Obdachlosenproblematiken sind und. Und sich dann hinzustellen, trotzdem diese Berufsausbildung zu machen, sagen, ja, es ist ja wirklich so, wie man mir gesagt hat, nee, das ist ja voll der Scheiß, den Patienten die Schuld zu geben, bin ich kein Fan von. Also mittlerweile bin ich dann wirklich so, du kannst dich durch Social Media perfekt informieren. Das war sicherlich vor 10 Jahren noch nicht so. Da war es schon so ein bisschen, du kommst jetzt in das System rein und lässt dich überraschen. Aber mittlerweile durch Social Media, durch diverse Nachrichtenartikel, weißt du doch ganz genau, was dich im Rettungsdienst erwartet.
Ja.
Und wenn man dann trotzdem noch diese Ausbildung macht und sich dann trotzdem noch hinstellt und sagt, nee, es ist genauso, wie es mir gesagt wurde, aber es ist trotzdem, ich hasse es trotzdem, dann muss ich ehrlicherweise sagen, sorry, Augen auf bei der Berufswahl.
Ich bin ja auf Ihre Aussage eingegangen. Ich habe ein Video gemacht dazu und habe mich da positioniert, und weil ich habe sehr viel positiven Anklang unter Ihrem Video gesehen und viele Leute, leider auch Leute aus dem Rettungsdienst, die dieser Aussage zugestimmt haben und gesagt haben, ja, wir fahren wirklich nur Bullshit, und da habe ich mich gefragt, das erste Mal im Leben, hinterfragen die Leute nicht mehr, wie sie öffentlich auftreten. Hinterfragen die Leute nicht mehr, wie wenn du, also du siehst, du sitzt ja sichtbar in einem Rettungswagen. Das Funkgerät piept im Hintergrund und man hört, okay, das ist ein aktiver Rettungswagen, der gerade im Dienst ist, und sie möchte jetzt mal kurz ihre Laune zum Ausdruck bringen. Ist ja voll in Ordnung. Du kannst ja sagen, ey, keine Ahnung, wir fahren solche und solche Einsätze, ist ja alles in Ordnung. Aber dann achte auf dein Wording. Achte auf dein Wording, wenn du als Sanitäter im Internet auftrittst. Es muss nicht immer super seriös sein, aber es muss zumindest nicht vulgär beleidigend sein und gerade nicht gegenüber deinen Patientinnen und Patienten, die dich vielleicht auch in dieser Uniform auch gesehen haben. Ne? Und vielleicht sieht derselbe Mensch, den du vor 5 Minuten noch gefahren bist, dieses Video dann irgendwann auf seiner For You und weiß, er ist persönlich gemeint. Denn die Beschreibung des Einsatzes war schon sehr, sehr konkret. Also ohne es jetzt böse zu meinen, aber es war ja schon so, dass wenn du von dem Einsatz betroffen bist, dadurch, dass da wahrscheinlich jetzt auch kein großer Zeitraum zwischen Posting und Aufnahme des Videos war, dass dieser Patient dann entsprechend gemeint ist. Der wird sich wiedererkennen. Und das finde ich nicht fair. Wenn du weißt, ich bin gerade Patient gewesen und meine Sanitäter reden öffentlich so über mich, dann würde ich mich da auf ganz andere Weise gekränkt fühlen. Und das ist etwas, was wir berücksichtigen müssen, wenn wir solche Videos machen. Wir äußern uns alle. Also ich habe, um es mal... Also ich bin, im Prinzip bin ich im selben Team wie sie. Ich rege mich nur darüber, also wir fahren ja schon viele Einsätze, die nicht gerechtfertigt sind. Das habe ich ihr sogar gesagt, denn sie hat sich bei mir gemeldet. Aber der Ton, das Wording und die Art und Weise aufzutreten, das ist der wesentliche Unterschied. Denn am Ende hat sie sich an mir aufgehalten, weil ich zum Beispiel in meinem YouTube-Video gesagt habe, weil ich das Wort schwachsinnig benutzt habe im Zusammenhang mit jemandem, der seit 6 Monaten Fußschmerzen hat und jetzt den Rettungsdienst ruft. Und habe ich gesagt, naja, warum fahren wir aber zu solchen schwachsinnigen Einsätzen? Und hat das Wort schwachsinnig mit Bullshit auf eine Stufe gestellt. Und habe ich gesagt, ja, aber das ist okay, dann schwachsinnig zu sagen. Meiner Meinung nach ist schwachsinnig weit davon entfernt, so vulgär zu sein wie das Wort Bullshit. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Ja, ich kann aber schon verstehen, also da musst du dann tatsächlich sagen, wenn du das kritisierst, musst du dann auch eiskalt sein. Also schwachsinnig ist natürlich dann, sehe ich jetzt auch nicht den Begriff.
Von mir aus, ist in Ordnung.
Meine persönliche Einschätzung.
Ist ja voll in Ordnung, also ich bin da ja auch kritikfähig durchaus, ne? Also wenn das ein Wort ist, was super, super zu kritisieren ist, dann nehme ich das auf meine Kappe. Meiner Meinung nach ist es weit davon entfernt, so vulgär zu sein wie das Wort Bullshit, ne? Und man muss dazu sagen, auch ich, wenn ich dieses Video für YouTube aufnehme, trete nicht im Rettungswagen, in Rettungsdienstuniform, im laufenden Betrieb auf, sondern setze mich in meine Privatkleidung vor mein Mikrofon und nehme ein Video auf, was in meinem privaten Setting stattfindet. Ne? Und das ist dann wieder meine private Meinung. Natürlich wissen Leute, ich bin Notfallsanitäter. Natürlich wissen Leute, ich studiere Medizin. Aber wenn ich in meiner Montur, in der Menschen mich als Person des öffentlichen Lebens, aber auch als Person des der behördlichen Infrastruktur, der Schutzinfrastruktur sozusagen Deutschlands auf wahrnehmen, dann habe ich entsprechend zu agieren. Und ich finde es wirklich fragwürdig, wenn man seine Wut über seine Patienten in der Art und Weise öffentlich irgendwie zur Schau trägt. Ganz anders war es aber, Luis, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, bei dieser einen, die 4,5 Millionen Follower hat auf TikTok und auf Instagram nochmal knapp 2 Millionen. Also kumulierte Followerschaft nur über Instagram und TikTok ist ungefähr knapp 1/10 der deutschen Bevölkerung, um es mal etwas grob über den Daumen zu schlagen, und steht dann da und sagt, ich habe irgendwas am Auge, es ist Zeit für einen Notaufnahmen-Vlog, wuhu, und dann tanzt sie in ihrer Wohnung und dann fährt sie mit dem Auto oder mit dem Uber oder so zur Notaufnahme und dann...
Wenigstens mit dem Uber.
Ja, pass auf. Das ist, ja, habe ich ja auch hoch angerechnet, aber pass auf, dann geht sie in die Notaufnahme. Dann kriegt sie gesagt, ja, sie müssen irgendwie 5 Stunden warten. Dann sagt sie, nee, das ist mir zu viel. Und dann fährt sie wieder nach Hause. Sie fährt einfach wieder nach Hause und dann beschwert sich darüber, dass sie so lange hätte warten müssen und dass sie aber morgen irgendwie eine Reise hat und sie wollte nochmal ganz schnell abgeklärt haben, was das jetzt mit dem Auge ist, bevor sie in die Reise geht. Und das war einfach ein Gerstenkorn, ne? Also, mal abgesehen davon. Aber stellt sich dahin vor ihre wirklich riesige Followerschaft und suggeriert, es sei okay, in die Notaufnahme zu gehen, dann sich aufzuregen, dass es so lange dauert und aus dem Ganzen so ein Medienspektakel zu machen, was genau übrigens 1 Minute lang ist, also wollte ich nur mal gesagt haben, und das hat dann auf TikTok hat es 2 Millionen Views bekommen. Kannst ja ausrechnen, 4,5 Millionen Follower, 2 Millionen Views, 1 Minute Länge.
Und wie waren da so die Kommentare? Weil du kannst doch keinen Notaufnahmen-Vlog machen. In welchem Zeitleben eigentlich?
Ich weiß es nicht. Also die Kommentare, ich konnte natürlich nicht alle durchsehen. Das war durchmischt. Von Queen bis, weiß ich nicht, ob das in die Notaufnahme musste oder ich bin enttäuscht von dir. Und das habe ich aufgegriffen und habe auch daraus ein Video gemacht. Da kam natürlich keine Antwort, denn sie ist sich zu wichtig und zu groß, um irgendwie darauf einzugehen. Und das ist ja eher die Regel, dass man, wenn man so große Influencer kritisiert, dass man entweder blockiert wird oder dass man irgendwie einfach ignoriert wird und man das aussitzt. Aber auch mein Video haben mehrere 100.000 Menschen gesehen und die Kritik da drin war schon ziemlich eindeutig auf meiner Seite. Also es war schon so ein, ja Digga, wie kann dir das machen? Oder was fällt dir ein? Oder was sind das für Influencer? Ne? Aber
Also ich denke, man kann festhalten, wenn man Zeit hat, einen Notaufnahmen-Vlog zu drehen, dann ist man mit Sicherheit in einer Notaufnahme falsch aufgehoben.
Garantiert.
Ich denke, das kann man so mal ganz klar sagen.
Garantiert.
Aber auch spannende Entwicklungen in der aktuellen Zeit. Genauso wie, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ein Notfallsanitäter und sogar HemsTC, das habe ich jetzt letztens gesehen, der sich massiv abfällig über Patienten geäußert hat in sozialen Netzwerken. Und zwar, jetzt komme ich nicht mehr auf.
Nein, ich weiß, das ist, glaube ich, bei Retter gegen Rechts, kann das sein?
Nee, nicht gegen Rechts, das war aber so eine Seite.
Doch, doch.
Wo dann auf einmal es darum ging, was man machen soll, wenn man irgendwie, Achtung, Triggerwarnung, Suizid, irgendwie suizidale Gedanken hat. Und dann sagte einer, wir haben weniger Arbeit und du weniger Leid, wenn du dir einfach irgendeinen Zug suchst, so sinngemäß, und davor springst. Und irgendeiner hat dann mal diesen Namen nachrecherchiert, inklusive dem Profilbild, und kam dann darauf, dass das ein Notfallsanitäter und TC Hems ist, ja, aus der Region Hannover, wo ich mir denke, wie kaputt muss man eigentlich sein? Also, was geht eigentlich mit den Leuten ab? Ich bin nicht drauf klargekommen, wirklich.
Naja, Luis, da wo...
Und das ist die Speerspitze des Rettungsdienstes.
Naja, das sagst du jetzt so.
Hems TC und Notsan, muss man ja mal ganz klar sagen.
Ah.
Und dann solche Sachen loslassen, also wirklich.
Ob das die Speerspitze ist, weiß ich nicht. Ich glaube, am Ende, naja, ist ja auch egal, ich will das jetzt nicht so bewerten. Aber rein von der Aussage her, muss ich sagen, absolut unterste Schublade. Absolut unterste Schublade. Das ist nicht mal mehr mit Worten zu ausdrückbar, sozusagen, wie viel Abschaum ich empfinde. Abscheu, nicht Abschaum. Aber an dieser Stelle auch gesagt, das sind alles Menschen, die durch diese vielleicht auch leichte Anonymität, die mittlerweile herrscht im Internet, weil man einfach so eine Zahl von so vielen Menschen ist, ne? Wenn da irgendwie tausende von Kommentaren stehen, dann denkt man vermeintlich, trotz dass man mit vollem Bild und Klarnamen und allem auftritt, man sei da irgendwie in irgendeiner Form anonym, und das wird aufgedeckt. Und ich finde es traurig, denn das ist jetzt nur eins der negativsten Beispiele von ganz vielen negativen Beispielen, die da draußen existieren. Aber wenn ich das ganze Geschehen mal so von außen betrachtet bewerten darf, dann sehe ich das doch schon häufiger, dass da Leute, egal ob es in Videos ist oder in Kommentaren oder in irgendwelchen YouTube-Videos oder sonst wo sehr negativ, Livestreams sehr negativ auftreten und sehr das Bild des Rettungs- und Notfallsanitäters in den Dreck ziehen. Und ich finde, dass das eine eigentlich blöde Entwicklung auf Social Media ist. Ich habe mich dazu so ein bisschen auch verschrieben, da solchen Leuten da zumindest meine Meinung zu sagen in irgendeiner Art und Weise und mich da so gegen zu positionieren, wenn ich etwas finde, wo ich das Gefühl habe, das könnte flächendeckend das Bild unseres Berufes schlecht dastehen lassen. Aber du kannst ja nicht auf jedes Video antworten, zumal du solchen Leuten dann ja damit noch mehr Bühne gibst, ne? Also ich achte schon darauf, dass es Videos sind, die sowieso schon viele Menschen gesehen haben, die sowieso schon von vielen Menschen kommentiert worden sind und die aber dann in Potenzial besitzen, irgendwie das Gesamtbild unseres Berufes zu verschlechtern. Und damit machst du dich nicht immer beliebt. Ich habe in den letzten Tagen auch viele negative Kommentare, viele negative Nachrichten bekommen und viele Leute, die gesagt haben, ja, du stellst dich ja als Moralapostel hin und lass das arme Mädchen doch in Ruhe und sie hat doch recht, wir fahren doch nur Bullshit und aber sie hat ja medizinisches Ersuchen, warum dürfte sie dann nicht in die Notaufnahme gehen? Ist doch klar, dass sie da irgendwie, wo soll man denn hingehen, wenn man ein Problem mit dem Auge hat? Und dann frage ich mich aber auch wieder, wenn du ein Gerstenkorn hast und selber sagst, du hast ein Gerstenkorn, warum, also was erwartest du, was jetzt im Krankenhaus passieren wird? Die machen da ja nichts. Außer es ist wirklich so dick, dass dein Auge davon mit betroffen ist. Dann könnte man da überlegen, aber da ist einiges schiefgelaufen, wenn es an den Punkt kommen lässt, wo es so dick wird. Denn es gibt Hausarztpraxen und die haben auf. Tagtäglich.
Ja, ich weiß natürlich nicht, wann das jetzt gewesen ist, ob sie Sonntag in Urlaub fliegen, das war irgendwie Samstag, keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, ich glaube tatsächlich nach wie vor, dass unser Gesundheitssystem, wie es aktuell besteht, nicht mehr bedarfsgerecht ist und noch viel zu sehr davon ausgeht, dass die Leute eine kurze Lebenszeiterwartung haben, eigentlich nur durch Unfälle versterben oder durch Altersschwäche, und es deswegen diese ganzen Intermediate-Bereiche nicht mehr gibt. Aber ich sag's ganz klar, also was spricht denn dagegen, ein Gesundheitssystem zu etablieren, das 24/7 eine Lösung anbietet. Wo ist das Problem? Also es muss ja immer so die Not sein, aber mittlerweile, ich kann mir länger Essen liefern lassen oder sonst irgendwas, als ich zu einem Hausarzt gehen kann. So, natürlich will der auch immer mal frei haben, aber unsere ganze Struktur ist ja auch einfach so, dass sie für den Patienten, wenn du halt ab Freitag 17 Uhr irgendwas hast, dann bist du einfach der Gearschte. Dann musst du jetzt für dich entscheiden, schaffe ich das jetzt bis Montagmorgen? Kriege ich dann überhaupt einen Termin? Dann musst du ja erstmal Montagmorgen anrufen, dann heißt es vielleicht, nee, machen wir nicht oder keine Ahnung was. Suchen sie sich wen anderen oder nicht. Und da finde ich unser Gesundheitssystem einfach zu unflexibel.
Aber bist du das, Luis? Bist du dann wirklich... Du bist ja, also du hast Freitag ein Problem. Ja, okay, ist blöd. Aber es gibt zum Beispiel hier in Hamburg gibt es die Möglichkeit bis 23 Uhr oder 0 Uhr oder so, dein so eine Anlaufpraxis in Anspruch zu nehmen, jederzeit. Und andererseits bist du dann, wenn du am Samstag irgendwie ein Problem hast oder sowas, gibt es ganz groß und dick auch die Möglichkeit, samstagmorgens direkt in solche Anlaufpraxen zu gehen. Und das, weiß ich, gibt es auf dem Land zumindest auch. Also auch da, wo meine Eltern wohnen, gibt es diese Möglichkeit.
Ja, aber da muss man ehrlicherweise sagen, aber das sind ja keine wirklichen Fachärzte für das Problem, das du hast.
Es geht ja nur darum,
also,
zu überbrücken.
Da kommt dann jemand und sagt, ja, ich bin jetzt kein Augenarzt, aber das wird ein Gerstenkorn sein. Gehen Sie doch mal Montag zum Augenarzt.
Aber es geht ja nur um die initiale Einschätzung, ne?
Keine Ahnung, bei mir war es damals, als ich das mal hatte, bin ich zu einem Augenarzt gegangen, der hat dann einmal kurz reingepiekst irgendwie und dann war es gut. So, das würde ich dann jetzt auch erwarten. Aber du bekommst ja nicht die gleiche medizinische Behandlung wie... wenn du jetzt zu einem Facharzt der jeweiligen Fachrichtung gehen würdest.
Also wenn du etwas hast, was wirklich nicht warten kann, dann sehe ich es ja ein. Ne? Also keine Ahnung, du hast dir jetzt irgendwie, du hast irgendwie Flüssigkeiten in dein Auge bekommen, was vielleicht nicht unbedingt vorteilhaft sein könnte. Oder du hast dir das Auge verletzt regelrecht oder so. Das ist ja eine ganz andere Hausnummer. Aber wenn das wirklich ein Anliegen ist, was jetzt nicht hochakut ist, dann verstehe ich nicht, warum man das 24/7 abklären muss. Was ich verstehen könnte, ist, man richtet eine Hotline ein mit einem Videocall, wo ein Arzt dir gegenüber sitzt, wo du bestimmte Dinge auch mal in die Kamera zeigen kannst, wo du auch mal sagen kannst, hey, keine Ahnung, muss ich damit jetzt in die Notaufnahme? Ja, wenn das irgendwie gibt's flächendeckend schon von den Ländern angeboten wird oder so, oder von dem jeweiligen Kreis oder so, wo du wirklich einfach nur schnelle Triage, ja, nein, natürlich fehlen da die Vitalwerte, es fehlt der physische Eindruck, den man sich machen kann durch Tasten, durch Fühlen, klar, aber es ist ein erstes Bild, was man sich von den Patienten machen kann. Das fände ich zum Beispiel gut, aber dafür muss ja die technische Gegebenheit auch bei jedem zu Hause da sein und gerade bei den älteren Menschen fehlt das häufiger, ne? Also viele haben kein Smartphone, kein Laptop, kein PC, nichts mit Kameraanbindung, wo man, und denen fehlt auch die Expertise, das alles einzurichten, einzuschalten, wie auch immer. Ich denke aber, dass es in Zukunft mit einer Generation, die jetzt älter wird, die aber alle so eine Anbindung haben, schon eine Option sein wird. Aber ich finde nicht, dass du 24/7 die Möglichkeit haben solltest, zu einem Hausarzt zu gehen. Ich komme ja jetzt schon mit dem Geld nicht hinterher, scheinbar, was die Krankenkassen für die Behandlungen zur Verfügung stellen. Und jetzt überleg mal, wenn du da noch die Infrastruktur ausbaust, woher soll denn das Geld dafür kommen?
Ich meine, gut, Finanzierung im Gesundheitswesen ist natürlich ein wesentlich komplexeres Problem. Leute werden immer älter, sind immer weiter multimorbide vorerkrankt, tun wenig für ihre Gesundheit. Das ist natürlich, allein wenn du überlegst, wie viele Rebound-Effekte wir haben oder Patienten. Also wenn ich jetzt schon wieder überlege, wir sind um 2 Uhr nachts, werden wir zu der vermeintlichen Schlaganfallverlegung geschickt im Zeitfenster. Dann kommen wir dahin, ist da einfach nur eine Frau, die irgendwie eine Weber-C-Fraktur hat und massiv Bandscheibe und Schmerzen, die wohl mal für 10 Minuten wohl angeblich ihren Arm nicht heben konnte. Und unter nicht heben war nicht höher als sonst. Und die sonst völlig fit ist, die wir dann einfach nur, weil der Assistenzarzt auf ITS sich natürlich dieser Verantwortung entziehen möchte, dann in ein Krankenhaus mit Neurologie verlegen, wo der Neurologe sagt, hey, was ist das hier? Ich dachte, hier gäbe Symptome, hier ist ja gar nichts. Damit sie dann vermutlich wieder zurückverlegt wird, da muss man sich sagen, und sowas findet ja tagtäglich statt, so der völlige Wahnsinn. Da scheitern wir so ein bisschen an unserem eigenen Rechtsanspruch. Und deswegen sind wir unfassbar ineffizient im Gesundheitswesen.
Aber auch das habe ich zum Beispiel in meinem YouTube-Video gesagt, das ist ein Problem dessen, dass auch Ärzte nicht wissen, wofür wir da sind. Die Leute wissen es nicht. Die sind Ganz egal, ob es Ärzte, Krankenpfleger oder weiß der Geier, ob es Menschen überhaupt mit medizinischer Ausbildung sind oder nicht. Leute können nicht einschätzen, wofür wir da sind. Die wissen gar nicht, was können wir, was haben wir dabei, wie ist unsere Ausbildung gestaltet und darüber hinaus, wo sind unsere Kernaufgaben. Ne? Und unsere Kernaufgaben, das sage ich immer, das liegen nur darin, wir müssen keine krasse Diagnostik betreiben. Ich muss jetzt nicht zwangsläufig erkennen, dass wenn der Bauchschmerz da ist, dass er von einem Gallenstein kommt. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich weiß aber, dass der Mensch Bauchschmerzen hat. Ich weiß, dass der Mensch sie gerade nicht aushält und ich weiß, wie ich ihm Schmerzmittel verabreiche, unter welchen Bedingungen und ich weiß, wie ich ihn sicher ins Krankenhaus bekomme. Da gibt es eine Sonographie, da gibt es Blutwerte, da gibt es all die Möglichkeiten zu entscheiden, was hat dieser Mensch. Und das verstehen ja teilweise wir selber als Notfall- und Rettungssanitäter nicht so ganz, was unsere Aufgabe ist, weil manche machen das viel zu gründlich und andere machen es irgendwie gar nicht gründlich. Und jetzt soll die Gesellschaft verstehen, wofür wir da sind. Das ist halt das Problem. Ne? Das ist das, was ich finde, was viel unnötig Traffic produziert, egal ob es nur bei den Leitstellen ist und die es dann abwimmeln oder ob es dann tatsächlich zu einer Alarmierung kommt. Aber in so einem Dienst, ich bin jetzt einen Nachtdienst gefahren, Samstag auf Sonntag, und ich habe wirklich sehr, sehr viel gemacht von dem, woran ich mich schon gar nicht mehr erinnere, weil es einfach so viel Sachen waren, wo wir wirklich gar nicht richtig tätig geworden sind. Ne? Und das finde ich irgendwie traurig. Wenn du so einen ganzen Dienst verbringst und dich hinterher nicht mal mehr an deine Patienten erinnern kannst, dann weißt du, das kann nicht so prägnant gewesen sein für deinen Kopf, dass du da irgendwas gemerkt hast. Ne? Das ist verrückt. Also ich verstehe zum einen den Frust, sehr, sehr gut sogar, aber
Das ist die klassische Rettungsdienstdemenz. Also ich kann mich nach neuen Einsätzen auch nicht mehr erinnern, wie viele Patienten es waren und was die nochmal genau hatten. Spätestens nach dem 7. fängt man so wirklich an nachzudenken. So, was war denn nochmal da morgens? Was war nochmal der 9. Patient?
Aber jetzt mal angenommen, du hättest jemanden gehabt, der da richtig was...
Ja, natürlich, was daran kann man sich ja erinnern. Ist. Klar. Ja. Aber dann fährst du auch keine neuen Einsätze. Das ist es ja. Also ein Rettungswagen, der wirklich mal hochkritische Patienten hat, der kann vielleicht 3-4 Stück davon fahren, weil das natürlich unfassbar zeitintensiv ist. Aber wenn einer 9 Einsätze gefahren ist, dann weißt du, da kann gar kein großer Notfall dabei gewesen sein, weil das sonst zeitlich nicht abbildbar ist in den 12 Stunden.
Luis, wie stehst denn du dazu? Warte mal, ich glaube, ja. Wie stehst denn du dazu, dass wir an Kassen teilweise vorgelassen werden und teilweise nicht? Das interessiert mich jetzt mal. Dass da Menschen sind, die, also, weil auch dazu habe ich ein Video gemacht. Ich habe ein Video gefunden von einer, der hat sich beschwert, dass sie im Dönerladen stand und sie vorgelassen wurde. Dass die vorgelassen wurden, die Polizisten.
Lass mich raten, niemand in Köln?
Da ist nee, es war auch in Köln, Umami-Döner.
Das ist der, wo wir immer hingehen. Ich weiß, welchen du meinst, das ist aber wirklich eine bodenlose Schlange. Das ist eine 100 Meter Schlange jedes Mal, wenn man am RTW vorbeifährt. Und der hat ein Video gemacht, dass Rettungskräfte vorgelassen werden.
Nee. Sie hat ein Video gemacht, sie war der Kunde.
Ich weiß, aber er hat ein Video hochgeladen, wo er sagt, Rettungskräfte werden vorgelassen. Ich weiß jetzt nicht, tut einem das so sehr weh, dass da zwei Leute irgendwie vorgelassen werden? Keine Ahnung. Es ist halt immer dieses, du regst dich darüber auf, dass die auf einem Parkplatz stehen oder was weiß ich. Aber wenn du selber Hilfe brauchst, dann sollen sie aber am besten bei dir durch die Wohnungstür fahren.
Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Ne? Da sind ja wirklich Menschen, die sind richtig emotional und böse geworden in den Kommentaren. Also wenn das zwei erwachsene Menschen nicht schaffen, sich Essen mitzunehmen, was können die dann so? Also ihr seid ja genauso Menschen wie... Die Leute verstehen nicht, dass wir morgens losfahren, unser Essen in Kühlschränken verstauen in der Wache, in der Hoffnung, irgendwann mal kurz an der Wache zu sein und 10 Minuten was aufwärmen zu können und es einfach nicht schaffen. Und unsere einzige Option ist dann nun mal der Imbiss oder ein Rewe oder sonst was, wo man sich schnell was rausholen kann. Und in der Regel klappt nicht mal das. Wie oft bist du schon mal wegalarmiert worden, wenn du dein Essen gerade dabei warst zu übernehmen?
Ja, ich meine, am Ende des Tages muss man auch sagen, so ein bisschen Privilegien muss man in den Berufen ja haben, sonst findet man ja unter Umständen keine Leute mehr, die das gerne machen. Und ich sehe das jetzt nicht so kritisch. Also ich weiß auch nicht, warum man sich darüber aufregt. Also keine Ahnung, wenn da jetzt natürlich die ganze Feuerwehr Köln hinkommt und da 100 Leute kommen und sagen, wir wollen jetzt hier unseren Uniformanspruch gerecht werden. Ja gut, das kann ich verstehen. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen in der heutigen Zeit so, das läuft nicht so, wie ich es jetzt hier kenne. Ich fühle mich unverwandelt. Ich warte jetzt selber schon seit 20 Minuten. Ich muss da ein Video drüber machen. Das ist eine ganz große Ungerechtigkeit. weiß ich nicht.
Die hat das, die hat ein ganz besonderes Wording benutzt. Also sie hat zum Beispiel gesagt, ja, ihr seid Polizisten, ja, ihr seid im Dienst, ihr kommt und holt euch euren Döner. Was ist das für ein Bild, was ihr vor den Menschen abgebt, wenn ihr bevorzugt behandelt werden wollt? Ihr seid doch auch Teil der Gesellschaft, ihr seid nichts Besonderes. Also sie hat nicht verstanden, warum man das macht. Sie hat gedacht, dass es einfach nur darum geht, dass man Polizist ist oder dass man Notfallrettungssanitäter ist, dass man Feuerwehrmann, Frau ist, wie auch immer. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja rein um die Tatsache, dass wir keine, also wir dürfen, also ich meine, wäre es den Leuten lieber, wenn wir sagen, wir machen 12 bis 13 Uhr feste Mittagspause, da, egal was da passiert, wir fahren nicht raus und essen da gemütlich unser Essen und machen da kurz unsere Pause und nach mir die Sintflut nach dem Motto und ab 13 Uhr ist wieder sozusagen Sprechstunde und wir dürfen wieder rausfahren. Das wäre die andere Option. Also wir fordern uns dann unsere Pause ein und sagen, wir machen nichts mehr in der Zeit, weil wir haben zwar prinzipiell rechtlich Anspruch auf Pause, aber weil wir alle mit einem bestimmten Mindset an diesen Beruf gehen, sagen wir auch, wenn in unserer Pausenzeit, die wir prinzipiell hätten, in der wir zwar prinzipiell Pause machen dürften, aber jetzt ein Notfall passiert, dann wollen wir aber auch eher unserem Beruf nachkommen, als dass wir Pause machen. Weil wir wissen, es ist wichtig, dass wir präsent sind. Und ich meine, wenn das von den Leuten nicht mehr gewertschätzt wird, dann ist mir ehrlicherweise auch irgendwann die Lösung lieber, weil ich denke an mich auch irgendwo. Ich weiß, wie ich bin, wenn ich lange nichts gegessen habe. Das weißt du mittlerweile auch. Und du weißt auch, wie körperlich oder wie sehr man körperlich darunter leidet, nichts gegessen zu haben und körperlich arbeiten zu müssen. Und ich weiß, dass ich irgendwann nicht mehr einem Einsatz gerecht werde, wenn ich nichts gegessen habe. Und dann ist die andere Option, gut, dann mache ich halt Pause. Dann mache ich aber auch rigoros Pause, dann bin ich nicht alarmierbar, sitze ich an meiner Wache, esse was und nach einer Stunde kann man sich gerne wieder melden. Das kann den Leuten nicht lieber sein. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, also ich muss sagen, es ist halt auch manchmal so, ja, natürlich kannst du, es gibt so diese Meal Prepper im Rettungsdienst, die sagen, ja, ich kann für eine Woche vorkochen, für 3 Jahre vorkochen, was weiß ich. Ich kann es nicht. Schön, dass du das kannst. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen gestrigen Tag denke, ich hatte so 2 Nachtdienste hintereinander, dann kommst du nach einem Nachtdienst, die Nacht war scheiße, dann schläfst du, keine Ahnung, bis 12.30 Uhr. Dann geht dein Wecker, weil du spielst dann noch Fußball, dann gehst du zum Fußballspiel, dann bist du bis 17 Uhr beim Fußball, dann fährst du nach Hause, dann ist es 17.30, 17.45 und dann musst du dich schon fast wieder auf den Weg machen zur Wache. Du kommst dann auch nicht dazu, jetzt noch ein groß was zu essen zu kochen. So, also ist für dich im Kopf klar, das Essen erledige ich dann im Dienst. Und ich erwarte jetzt dann nicht, dass ich, also ich, man muss das natürlich so und so nehmen, muss man dann jetzt zu einem Laden fahren, wo 200 Leute warten und demonstrativ als Erster durch diese Reihe marschieren oder tut es nicht auch ein anderer Döner? Das muss man natürlich sagen, das schwingt da schon mit. Macht man das jetzt vielleicht auch nur, weil man im Dienst weiß, man wird vorgelassen? Oder muss man das jetzt so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen, also ich würde das nicht machen, sage ich dir ganz im Ernst. Ich weiß nämlich, welcher Laden das ist und ich kenne die Schlange. Ich würde mich nicht trauen, da mit einem RTW anzuhalten und an allen vorbeizugehen. Da würde ich sagen, ich gehe lieber zu den 159 Dönerläden rechts um die Ecke, die genauso gut sind.
Andererseits muss man sagen, der Wirt darf sich rein rechtlich aussuchen, wen er zuerst bedient. Also das steht
nicht. Nein, darum geht es ja nicht, aber man weiß ja, wie das auf die Leute wirkt. Also das ist mir halt unangenehm einfach so schon fast.
Also ich muss sagen, ich stand jetzt Samstag in der Schicht, in einem schließenden Rewe. Und komischerweise, das ist ja immer so das Phänomen, kurz bevor der Rewe schließt, ist der Rewe nochmal komplett voll. Da kannst du nicht mehr durchlaufen. Und dann stand ich da und ich hatte das Gefühl, kennst du das, wenn niemand dich angucken will, weil er genau weiß, wenn er dich anguckt und dich dann nicht vorlässt, ist das so ein, also so in dem Kopf, das ist ja nicht die Realität, aber in dem Kopf wäre es so ein, ja, ich bin irgendwie ein schlechter Mensch. Und dann drehen die sich alle nicht mehr, dachte, keiner guckt dich an. Wirklich alle so getan, als ob ich nicht existiere. Und ich hatte so meine Fertigpizza und ein Getränk und irgendwie eine Packung Kaugummi in der Hand und habe wirklich 20 Minuten in dieser Schlange gestanden. Und da hat mich irgendwann, kurz bevor ich dran war, so ein netter junger Mann noch gesagt, so, ja, Bro, komm doch schnell vor. Und dann habe ich irgendwie nochmal 2, 3 Leute übersprungen. Aber bis dahin wirklich einfach richtig lange in dieser Schlange gestanden und komplett von allen, also nicht mal ein Hallo oder also so das normale menschliche Interagieren, das ist kein Lächeln, nichts, einfach, ich wurde komplett ignoriert. Ich fand das sehr lustig irgendwie. Aber ja, ich bin, also wofür ich auf jeden Fall plädiere, ist, man sollte in solchen Situationen dann nicht sich sowas einfordern. Das ist peinlich. Peinlich ist es dann zu sagen, so pass auf, ich will vor jetzt, weil ich bin der Notfallsanitäter hier, ich stehe hier im Dienst und das nicht, aber wenn jemand so nett ist, dann finde ich schon cool. Also dann nehme ich es auch an. Also ist halt
ja,
so.
Ja, auf jeden
man
Fall.
Muss ja auch
also man
gucken,
kann
dass
das,
man da
kann das, man kann das so und so sehen, aber in der heutigen Zeit ist man auch sicherlich so, dass man schnell den Skandal sucht und versucht, auf Social Media viral zu gehen, indem man irgendeinen Skandal hat.
Ja.
Wahrscheinlich war das auch von ihr so der Versuch dann an der Stelle. Ja, an der Stelle sind wir auf jeden Fall schon am Ende der heutigen Folge, der vielleicht letzten Folge für die nächsten 4-6 Wochen. Genau. Es bleibt uns nur zu sagen, ich weiß gar nicht, wie man so eine Sommerpause anmoderiert.
Danke für die letzten, für den Support der letzten Folgen, der ersten Folgen, die wir so rausgebracht haben, die ja durchaus ihre Baustellen haben, wovon wir auch wissen, an denen wir definitiv die Sommerpause nutzen werden, um an denen zu arbeiten. Also wir werden versuchen, mehr Struktur reinzubringen. Wir werden versuchen, irgendwie das Ganze so ein bisschen besser zu takten. Und ich garantiere euch, wir arbeiten daran, dass wir auch etwas zuverlässiger mit unserer Präsenz werden, dass wir gucken, dass wir so Termine finden, dass wir auch wirklich alle Zeit haben. Daran arbeiten wir gerade im Backstage-Bereich, im Hintergrundbereich auf Hochtouren. Und ja, das ist mein Wort, was ich verlieren wollte. Ich bin überwältigt von all dem Support. Ich bin überwältigt, dass wir in den Charts gelandet sind mit unserem Podcast, dass wir so viel Liebe von euch bekommen haben. Und wenn nicht alles außer planmäßig läuft, dann sollte hoffentlich auch nach den, zumindest in Short-Form, in Kurzform, vielleicht auch Video verfügbar sein, sodass wir dann auch auf eurer For You auftreten. Aber so viel versprechen will ich auch nicht. Wir gucken mal, was passiert.
Yes. Also ich will da gar nicht zu viel sagen. Ich wünsche euch schöne Sommerferien, wo auch immer ihr seid oder sie verbringt. Viel Spaß. Badet schön, macht euch nass, seid am Strand, werdet braun. Und Grüße an diese ganzen Länder auf diesem Kontinent, wo dieser Podcast gehört ist. Das ist wirklich faszinierend, wenn ich mir das teilweise mal in den Statistiken so anschaue. So Australien, USA, Kanada, weiß ich nicht, irgendwo in Afrika. Also wir sehen ganz genau, wo ihr Urlaub macht, ihr Schlawiner. In diesem Sinne, ciao, bis dahin.
Ciao, ciao, auch im Namen Lunas.